Herzlich willkommen beim Brandschutz-Podcast. Dein Podcast rund um das Thema vorbeugender Brandschutz. Profitiere von dem Wissen zahlreicher Experten aus dem Bereich Brandschutz und erhalte hier brandheiße und wertvolle Tipps aus der Praxis für die Praxis. Freu dich nun auf eine weitere spannende Folge und begrüße deinen Gastgeber Björn Küpper. Herzlich willkommen beim Brandschutz-Podcast. Dein Podcast rund um das Thema vorbeugender Brandschutz. Profitiere von dem Wissen zahlreicher Experten aus dem Bereich Brandschutz und erhalte hier brandheiße und wertvolle Tipps aus der Praxis für die Praxis. Freu dich nun auf eine weitere spannende Folge und begrüße deinen Gastgeber Björn Küpper.
Yo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Brandschutz-Podcast. Heute wieder mit meinem absoluten Lieblingsthema, was irgendwie gefühlt kaum einer auf die Kette kriegt, Ausbildung zum Brandschutzhelfer. Jetzt sagst du, was heißt kaum einer auf die Kette? Das ist doch eigentlich relativ klar. Ja, das dachte ich eigentlich auch, aber so gefühlt mittlerweile nach 10 Jahren Ausbildung in diesem Bereich erlaube ich mir mal ein kleines Fazit zu ziehen. Also auch immer so, was sind Brandschutzhelfer, wieso, weshalb, warum, wie bilde ich die aus, kann ich das komplett online machen, digital, kann ich die bei Amazon bestellen, was muss ich da machen, meine Mitarbeiter, die wollen das nicht, ich kann die doch nicht zwingen und immer Dramen, die das tägliche Leben schreibt. Also schauen wir uns doch mal an. Es gibt eigentlich so zwei Sachen, die wir zu dieser Brandschutzhelfer-Thematik wissen sollten. Also fangen wir mal ganz einfach bei den Basics an. Also was brauchen wir? Wir müssen natürlich vor Arbeitsaufnahme, also quasi sprich bei Einstellung und mindestens einmal im Jahr, wenn wir Azubis haben, sogar zweimal im Jahr, unser Personal zum Beispiel Verhalten im Brandfall unterweisen. So, ersetzt das eine Brandschutzhelferausbildung? Nein, das ist wieder was ganz anderes. Das, was ich gerade genannt habe, vor Arbeitsbeginn und mindestens einmal im Jahr, musst du allen Mitarbeitern zukommen lassen. Und jetzt gibt es nochmal die Brandschutzhelferausbildung, also eine Ausbildung, die etwas tiefgründiger geht. Und dementsprechend, wer macht diese Ausbildung? Personen, die einen theoretischen Part und einen praktischen Part durchlaufen haben. Und die Ausbildung endet mit der Unterweisung in den betrieblichen Zuständigkeitsbereich. Kann ich das machen als Fremder? Nö, ich kann nicht in den Zuständigkeitsbereich, schwieriges Wort, unterweisen, weil das weiß ich ja gar nicht. Gerade wenn ich zum Beispiel eine offene Brandschutzhelferausbildung habe und dementsprechend habe ich da ganz viele Betriebe vom Dachdecker, Bestatter, Friseur, Bäcker, alle drin. Und wie soll ich dann aus der Ferne in den betrieblichen Zuständigkeitsbereich unterweisen können? Das funktioniert gar nicht, steht aber lustigerweise auf vielen Zertifikaten drauf, auch wenn es nur eine offene Veranstaltung ist. Und ja, was ist denn jetzt so fachkundiges Personal? Weil da reden wir ja ganz oft drüber. Also fachkundiges Personal ist eine Person, die in irgendeiner Art und Weise eine fachliche Qualifikation nachweisen kann. Und dementsprechend durchläuft diese Person ja die Ausbildung. Und was sind so Regelwerke, Vorschriften, an die wir uns vielleicht halten können? Also es gibt einmal eine DGUV-Information, Gesetzespyramide, Information. Also ne, habe ich da sehr viel Inhalt, aber es ist natürlich kein Gesetz. Und da gibt es die 205.023 Brandschutzhelferausbildung und Befähigung. Da sind viele Punkte drin niedergeschrieben. Und es gibt die ASR 2.2 Maßnahmen gegen Brände. Und was ist ASR? Ja, das ist die technische Regel für Arbeitsstätten und besonders die 2.2 hat eine Definition. Da steht auch etwas über Brandschutzhelfer drin. Da wird irgendwas immer mit 5% erzählt. Und das ist auch schon immer der lustige Punkt. Da reden wir immer bei normaler Brandgefährdung. Also normale Brandgefährdung ist eine Brandgefährdung, die gleich ist, ähnlich eines Bürobetriebs. Wenn du ein Atomkraftwerk hast, ist es keine normale Brandgefährdung. Wenn du einen Produktionsbetrieb hast, ist es keine normale Brandgefährdung. Wenn du ein Stahlwerk hast, ist es keine normale Brandgefährdung. Eine Bäckerei ist keine normale Brandgefährdung. Auch da siehst du in der Tabelle von der ASR 2.2 ganz viele Unternehmensteile, die als erhöhte Brandgefährdung einzustufen sind. Und jetzt wichtig, wir reden immer über Unternehmensteile. Beispielrechnung, du hast ein Unternehmen, Produktionsbetrieb mit 100 Mitarbeitern. Dann wird es so sein, da hast du die Produktion. Dann hast du vielleicht die Lager- und Logistikbereiche. Und du hast noch eine Verwaltung, ganz einfach gestrickt. Und wenn du jetzt das einfach mal dritteln würdest, du hast in jedem Bereich also ein Drittel deiner Belegschaft, knapp 33 Personen, dann nützt es nichts, wenn du dann sagst, bei deinen 5% gehst du jetzt und sagst, ah, ich bilde nur 5% aus, dann nehme ich jetzt 5 aus dem Büro. Ja, das ist aber 6 Sätzen, weil es nützt dir nichts, wenn du die nur im Büro ausbildest, weil du musst sie auch in den anderen Teilbereichen ausbilden. Die müssen halt ständig vor Ort sein. Und bei einer erhöhten Brandgefährdung, da kannst du dich schon gar nicht mehr auf die 5%-Regel verlassen. Und da steht auch ganz klipp und klar drin, die genaue Anzahl ist der Gefährdungsbeurteilung zu entnehmen. Die meisten wissen ja noch gar nicht, warum man eine Gefährdungsbeurteilung zu halten hat, geschweige was das ist, wie die inhaltlich zu füllen ist. Und jetzt noch für Brandschutzhelfer eine Gefährdungsbeurteilung, auch das wirst du in der Realität kaum finden. Aber auch das ist die einzige plausible Sache, wie man sowas mal objektiv ja, sicherstellen kann. Und auch da wieder, ja, was ist denn so eine Brandschutzhelfer-Ausbildung? Was soll der Brandschutzhelfer denn können? Auch das, wenn du inhaltlich alles wissen willst, guck in diese 205.023. Aber auch da sehe ich wieder die größten, ja, da gehen mir die Nackenhaare hoch. Also wir sind dafür da, um einen Laien eine Basic im Bereich Brandschutz wiederzubringen. Die müssen danach nicht irgendwie Realbrandausbildung hinkriegen und unter Atemschutz in ein brennendes Haus rennen. Das ist nicht deren Aufgabe. Das Wichtigste sollte eigentlich präventiv gedacht sein. Das heißt, dass ich sie ein bisschen sensibilisiere, dass sie vielleicht wissen, okay, warum macht es vielleicht Sinn, dass ich nicht gerade den Akkuschrauber bei uns auf den Holzschrank lade, wo das Kopierpapier drin geladen oder gelagert wird. Warum gibt es vielleicht andere Bereiche? Und wenn es brennt, ist erstmal immer die wichtigste Priorität, dass Personal, die Beschäftigten aus dem Gebäude zu kriegen. Und wenn du jetzt irgendwie mobilitätseingeschränkte Personen hast, dann sollte man sich im Vorfeld Gedanken machen, auch die Thematik mit der Brandschutzhelferausbildung. Und ganz oft siehst du in der Praxis auch wieder, da sagt irgendjemand, ja, ich habe doch nur eine Zahnarztpraxis hier im dritten Obergeschoss, aber auch da wirst du mit mobilitätseingeschränkten Personen zu tun haben. Also gerade wenn du vielleicht mal sediert bist für irgendeinen Eingriff, wirst du wahrscheinlich nicht mehr so quick wie dir vom Stuhl aufspringen können mit einem Vorwärtssalto und nach draußen gehen. Auch das, ne? Muss man alles mal berücksichtigen. Aber ganz wichtig, da müssen keine kleinen Helden geboren werden und ausgebildet werden. Das sind Leute, die dafür sorgen, dass es eigentlich gar nicht brennt, dass sie mit wachsamem Auge durch den Betrieb gehen. Das sind Leute, die eine gewisse Basic mitbekommen, wie man sich zu verhalten hat im Brandfall. Und ganz wichtig, wenn die sich dazu entscheiden, dass zum Beispiel ja, Ereignis zu bekämpfen, also sprich einen Feuerlöscher in die Hand zu nehmen, dann reden wir immer über Entstehungsbrände, die die löschen. Und jetzt sehe ich auch wieder von bis und ich sehe die besten, spektakulärsten Ausbildungen für Brandschutzhelfer, so wie bei Cobra 11, da wird da was in die Luft gesprengt, hier, da und so. Aber hey Leute, ist das zielführend? Meiner Meinung nach verschlimmerst du die ganze Thematik nur. Das sieht ja toll aus und jetzt kann man auch sagen, okay, ja super, jetzt haben die Leute etwas für ihr Geld gekriegt. Ja, und da fliegt noch was in die Luft und hier und da und spektakulär. Nur ist das überhaupt Aufgabe der Person, nachher so etwas zu löschen, durchzuführen? Nein, natürlich nicht. Weil wir sagen ja auch immer unter Berücksichtigung des Eigenschutzes. Und jetzt schauen wir uns auch mal an, die tollen Feuerlöscher funktionieren ja viel, viel weiter, als wir als Menschen uns ohne Schutzausrüstung eigentlich nach vorne wagen können. Also das bedeutet, ein Brand, ein Entstehungsbrand, der Klassiker, der immer gerne genommen wird, der brennende Mülleimer, ja, okay. Aber wenn das halbe Büro in Flammen steht, so, dann ist es nicht mehr ein Entstehungsbrand. Und auch die heutige Thematik, diese ganze Thematik Lithium-Ionen-Akkus. Leute, also jetzt mal allen Ernstes, was es da gibt. Da gibt es hier das Löschmittel F500. Mein Feuerlöscher kann da super, super, super Löschspray und hier und da. Aber wenn ein Lithium-Ionen-Akku den Geist aufgibt, dein E-Bike, E-Scooter, was auch immer, die Frage, warum steht es erstmal da? Aber was da rauskommt, das ist kein Entstehungsbrand mehr. Und dann den Leuten suggerieren, ja, mit einem Feuerlöscher hast du alles im Griff, das halte ich immer für sehr, sehr fatal. Also, wenn wir die Leute ausbilden, dann dementsprechend kriegen sie die Basic an die Hand. Wir motivieren sie, dass sie ein bisschen präventiv durchs Leben gehen in unser Unternehmen. Wir geben ihnen die nötigen Skills mit an die Hand, dass sie wissen, okay, wie funktioniert ein Feuerlöscher, was ist ein Pulverlöscher, was ist ein Schaumlöscher oder was ist zum Beispiel auch ein CO2-Feuerlöscher und was sind die Einsatzgrenzen. Auch das musst du ja allen Mitarbeitern ja, unterweisen, wenn du zum Beispiel CO2-Feuerlöscher im Betrieb hast. Ne? Also Sauerstoffverdrängung in Räumen, auch da gibt es klare Regeln. Und das sind die wichtigen Punkte. Also bitte keine Riesenszenarien aufbauen. Das sieht alles spektakulär aus. Und dann meinen die Leute ja, okay, das ist ja super, da kann ich dann so viel Geld für nehmen, wenn ich da alles in die Luft sprenge. Aber das ist einfach, ja, etwas Falsches vorspielen, ne? Und dann den Leuten suggerieren, wenn ihr den Feuerlöscher in die Hand nehmt, könnt ihr alles retten, halte ich für sehr, sehr fatal. Und wie ist der Ablauf? Also auch da nochmal. Okay, du hast immer eine theoretische Ausbildung und eine praktische Ausbildung. Kann ich eine Brandschutzhelfer-Ausbildung komplett in der Theorie machen? Nein. Warum? Ach, es fehlt die praktische Ausbildung. Also Ausbildungsformate, die dir suggerieren, den kompletten Brandschutzhelfer in Theorie und Praxis online zu machen, wird nicht funktionieren. Ja, aber wir haben ja jetzt keinen Platz und ist ja besser, wenn wir das überhaupt mal machen, als gar nicht zu machen. Okay, aber was ist jetzt die Definition? Also, ja, ich kenne das auch. In großen Innenstädten kann man vielleicht nichts absperren und man hat keine Bereiche, um es draußen machen. Aber was macht man? Okay, jetzt kann man sagen, das muss das Unternehmen irgendwie lösen. Aber einfach das nur theoretisch machen, gar nicht mal die Praxis irgendwie zu berücksichtigen, halte ich auch wieder für einen schwerwiegenden Fehler. Das ist aber auch leider das, was wir immer sehen. Dann Ausbildungsdauern. Was ist realistisch? In der DGUV-Info wird von mindestens 2 Unterrichtseinheiten gesprochen. Jetzt ist es aber auch logisch. Wenn du einen kleinen Bürobetrieb hast, dann ist es wahrscheinlich in so einem Zeitrahmen möglich. Wenn du jetzt aber ein komplexes Produktionsunternehmen, einen Chemiekonzern hast, was auch immer, Chemiedistribution, dann wirst du da nicht in 90 Minuten mit klarkommen. Dann kann auch sein, dass die Brandschutzhelferausbildung mal einen Tag dauert, weil sie sehr spezialisiert ist. Aber wie ich manchmal sehe, reine Verkaufsveranstaltungen bei gewissen Institutionen von 8 Stunden Brandschutzhelfern, ich sag mal, was wollt ihr denen da erzählen? Wenn es wirklich ein reiner Bürobetrieb ist, normale Brandgefährdung, also wollt ihr denen jetzt die kompletten Gesetzestexte vorlesen, was natürlich super spannend ist in so einer Ausbildung, interessiert kein Menschen, die werden dadurch nicht schlauer. Also da nützt es auch nichts, diese Leute zu kleinen Fachidioten heranzuziehen. Also es sind immer die Basics, die das Leben retten und nicht irgendwelche komplexen Strategien. Und was sind so denn die Hauptaufgaben? Eigentlich ist es immer dasselbe. Das ist später Erkennen von Brandgefahren und dementsprechend schauen, dass die Evakuierung läuft, also unterstützen im Notfall und dann Durchführung der ersten Löschmaßnahmen, wenn der Eigenschutz es zulässt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann höre ich ja auch ganz oft Brandschutzhelfer, Evakuierungshelfer. Ist es dasselbe? Steht doch auf dem Zertifikat drauf. Also ganz einfach. Das Thema Evakuierung musst du all deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zukommen lassen. Da nützt es nichts, eine kleine Handvoll Leute noch zu unterweisen. Das kann man machen zu sogenannten Evakuierungshelfern, wenn du komplexe Gebäude hast, zum Beispiel Krankenhaus. Da macht es vielleicht Sinn, auch noch Evakuierungshelfer zu haben, die dann aber nicht die Erstbrandbekämpfung durchführen im Falle eines Falles, sondern sich rein um die Evakuierung kümmern. Auch das sind wieder 2 Paar Schuhe. Und ja klar, also wer darf es ausbilden? Brandschutzhelfer haben wir, glaube ich, auch schon ganz oft drüber gesprochen. Ne? Also weißt du, steht auch in der DGUV-Information drin. Und das ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig spannend. Ausbildungskosten sind auch immer von bis, ne, von ein paar Euro bis hin zu richtig viel Geld, je Teilnehmer. Wie gesagt, es gibt offene Seminare, es gibt Seminare, wo die Kolleginnen und Kollegen in die Unternehmen kommen und dann ausbilden. Also es gibt viele, viele verschiedene Formate. Und ein Punkt, den ich auch noch abschließend einmal ansprechen möchte, den ich in der Praxis sehr oft höre, ist, ja, wir können diese Ausbildung nicht durchführen, weil ich finde ja keinen Mitarbeiter, der das bei uns machen möchte. Da muss man natürlich jetzt sich schon immer folgende Frage stellen. Was hat man den Leuten denn erzählt, was da wartet? Also wahrscheinlich ist es ja auch ganz oft in so einem Unternehmen, sind es dann irgendwelche, ich sag jetzt mal, Flurfunke, Scheißhausparolen, man hat irgendwas gehört, wo dann einer sagt, oh, das ist gefährlich. Also wenn du jetzt Brandschutzhelfer bist in Zukunft und für deinen Bereich zuständig, also du bist mit einem Bein im Knast, also du bist für alles verantwortlich. Also ob der Kopierer geprüft ist, die Feuerlöscher, ist da genug Löschinhalt drin? Passt der Luftdruck? Also das ist, also boah, da musst du mindestens 3.000 Euro im Monat mehr verdienen, dass du Brandschutzhelfer werden darfst. Sonst weigern wir uns und wir werden einen richtigen Aufstand proben. Wenn wir Brandschutzhelfer nicht mit uns, wir bestreiken alles. Niemals wird es bei uns dazu kommen, dass wir ohne Gehaltserhöhung Brandschutzhelfer werden. Da ist immer die Frage auch, wie informiert man die Belegschaft? Ne? Wie geht das? Je größer oft Unternehmen sind, Mitarbeitervertretung, das sind immer Sachen, wo mir die Nackenhaare hochgehen. Was kommuniziert man da den Leuten eigentlich? Also wichtig. meine persönliche Meinung, wenn das in deinem Unternehmen schon so weit gekommen ist, dass man sich darüber Gedanken macht und jeder sagt, ich habe eh keinen Bock, dann ist das Ding eh schon zum Scheitern verurteilt. Und diese Thematik ist eine gesetzliche Organisationspflicht des Arbeitgebers. So, aber auch ein Mitarbeiter hat eine gewisse Mitwirkungspflicht. Also du kannst nicht sagen, wenn dein Mitarbeiter sagt, okay, damit du weißt, wie du dich hier am Arbeitsplatz zu verhalten hast, kriegst du eine arbeitsplatzbezogene Unterweisung. Kannst nicht einfach sagen, interessiert mich alles nicht, ich weiß alles besser und ich mache diese Unterweisung nur, wenn ich ein 16. Monatsgehalt im Jahr kriege. Nein, das macht keinen Sinn. Und dann sage ich auch mal, lieber Arbeitgeber, wenn ihr da in diesem Punkt seid, dass ihr da nicht weiterkommt, dann überlegt auch mal so ein bisschen, also auch ihr habt Weisungsrecht als Arbeitgeber. Ich bin ja kein Jurist, bin auch keine Institution, die das juristisch beraten kann, aber oft liegt die Thematik, was erzählt ihr den Leuten, was eigentlich seine Aufgabe ist? Und wenn dann noch sowas kommt, so eine Bestellungsurkunde, wir haben jetzt das Personal bestellt und in Zukunft werdet ihr bestellt zum Brandschutzhelfer, dann ist es immer sehr, sehr kritisch. Und da sage ich einfach, informiert doch einfach mal, wieso, weshalb, warum. Und auch aus Mitarbeitersicht, seid nicht immer sofort gegen alles, sondern hört euch doch mal das Ganze an. Es dient doch eurer eigenen Sicherheit. Und wenn euch mal was passiert, wenn irgendwas in die Luft fliegt und ihr da vielleicht nicht wegkommt, wäre doch vielleicht ganz smart und cool, wenn die Kollegin oder der Kollege, der mit in der Halle ist, weiß, was zu tun ist. Und nicht ihr da einfach elendig auf Deutsch gruppiert, weil keiner weiß, wie man vielleicht jetzt das vorlöscht oder euch da wegkriegt. Und das ist echt so ein Thema, wo ich dann immer sage, was wird da kommuniziert? Nein, das machen wir nicht. Und da sage ich auch auf seitens der Arbeitnehmersicht, überlegt einfach mal, was der Hintergrund ist. Und auch da gibt es eine Mitwirkungspflicht. Und auf Seiten des Arbeitgebers, auch da habt ihr gewisse Mechanismen, um so etwas durchzusetzen. Aber dementsprechend ist immer Knackpunkt die Kommunikation. Also, was ist für die Praxis zu empfehlen? Brandschutzhelferausbildung ist nicht wahnsinnig kompliziert, ist immer Theorie und Praxis. Man geht immer, ich sag mal, auf die betrieblichen Belange ein. Da muss man differenzieren. Ist es ein reiner Bürobetrieb? Ist es die Produktion? Und gibt es Mischbereiche? So, das heißt, ne, wo sind die Einsatzgrenzen? Wenn es ein offenes Seminar ist, habe ich wahrscheinlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus vielen verschiedenen Unternehmen, verschiedene Gewerke. Da kann ich natürlich nicht bis ins kleinste Detail einweisen. Das muss trotzdem der Arbeitgeber weiterhin machen. Und wenn wir vor Ort irgendwo schulen, auch da können wir nicht bis in den kleinsten Zuständigkeitsbereich unterweisen, weil auch ganz klar, da fehlt uns ja die Expertise und auch Erfahrung. Also macht daraus keine Raketenwissenschaft, macht daraus nicht irgendwie die nächsten Dreharbeiten für Alarm für Cobra 11. Sieht toll vielleicht aus, aber im Gegenzug schaffen wir meistens leider nur mehr Verunsicherung, weil wir reden wirklich über eine sogenannte Laienausbildung, die wir da haben. Auch keine wochenlange Veranstaltung rausmachen. Das Ganze soll informativ, kurz und knapp, nicht 600 PowerPoint-Folien in 45 Minuten. Das braucht auch kein Mensch. Und das sind so die größtmythenspannendsten Themen, die uns in der Praxis immer wieder bei der Thematik Brandschutzhelfer entgegenkommen. Klar, der Klassiker mit den 5%, ne? Gefährdungsbeurteilung hat noch nie einer was von gehört. Aber das sind immer so die Fallstricke. Wie siehst du das? Siehst du das alles anders als ich? Hast du Anmerkungen dazu? Dann würde ich mich über dein Feedback freuen. Ich würde dich auch gerne mal hier mit in diese Show einladen. Rede doch vielleicht mal über dein Thema. Vielleicht bist du auch im Experte im Bereich Brandschutz für ein spezielles Thema. Und ich glaube, was jeder verstehen sollte, Brandschutz ist so komplex, wir haben so viele Einzelthemen. Keiner kann mir suggerieren, ich weiß alles zu 100% von A bis Z. Und wenn du jetzt jemand bist, der in einem gewissen Teilbereich gute Expertise hast, dann, wie gesagt, nimm doch ganz einfach mal Kontakt zu mir, zu uns auf. Du findest mich auf LinkedIn, du findest das Ganze aber auch auf brandschutz-podcast.de. Das Gute ist, da haben wir mittlerweile zwei ganz gute Optionen gebaut. Wir haben einmal die Verlinkung zu unserer LinkedIn-Gruppe. Auch da findest du mich, kannst du mich anschreiben, kannst dich mit uns austauschen. Und was mittlerweile auch ganz gut funktioniert, wir haben da einen Link zu einem sogenannten WhatsApp-Channel. Auch da gibt es immer von mir ganz interessante Informationen aus der Praxis, wenn sich mal irgendwie was ändert. Auch das findest du nochmal unter brandschutz-podcast.de und alle Informationen findest du auch, wie gesagt, hier in den Shownotes. Ansonsten würde ich einfach sagen, ja, war's das für heute. Also bis zur nächsten Folge, pass auf dich auf, lass nichts anbrennen, ciao.
Das war es auch schon wieder für heute beim Brandschutz-Podcast. Wenn dir diese Show gefällt, dann abonniere uns doch einfach, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und sag ruhig allen anderen Bescheid, die auch noch von diesem brandheißen Wissen profitieren könnten. Bis bald! Das war es auch schon wieder für heute beim Brandschutz-Podcast. Wenn dir diese Show gefällt, dann abonniere uns doch einfach, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und sag ruhig allen anderen Bescheid, die auch noch von diesem brandheißen Wissen profitieren könnten. Bis bald!